Franziska Wolfheim. Das Seepferdchen will berühmt werden. Gelesen von Stefan Kaminski. Sophie hing in einer Seegraswiese und versuchte mit dem Schwanz ein paar Grasbüschel auszureißen. Rupf, rupf, rupf. Sie wollte beweisen, dass sie stärker war als das Grünzeug. Und meist gewann sie auch. Nur manchmal schaffte sie es nicht. Dann bekam sie wütende Tränen in die Augen, die man unter Wasser glücklicherweise nicht sah. Das wäre ihr peinlich gewesen. Sophie war schon ziemlich groß, aber noch lange nicht erwachsen. Sie war sehr auffällig mit ihrem knallgelben Körper, der mit roten Punkten übersät war. Ein bisschen wie Windpocken. Die Seegraswiese, in der sie lebte, lag im Mittelmeer. Aber lange hielt sie es zu Hause nicht aus. Sophie war kein gewöhnliches Seepferdchen. Sie war etwas kleiner als die meisten in ihrem Alter. Und sie war hungriger, neugieriger, ungeduldiger, unternehmungslustiger. Manchmal tanzte sie allein stundenlang durchs Wasser. Dabei wippten ihre kleinen Brustflossen hin und her. Einfach mal rumhängen und das schöne Rot der Korallenäste bewundern, dazu hatte sie keine Lust. Oft machten ihre Freundinnen sich über Sophie lustig, weil sie so eigensinnig war, mit dem Kopf auch die dicksten Muschelschalen zerstoßen wollte, nur um zu sehen, was drin war. Auch Sophies großer Bruder Timo war häufig genervt von ihr. Timo hatte eine kürzere Schnauze als seine Schwester. Er war rotbraun, mal mehr rot, mal mehr braun, je nach Stimmung. Wenn er rot schimmerte, war er gut drauf. Und meistens war das so. Timo war viel fauler als Sophie. Am liebsten hing er zwischen Grashalmen auf dem Meeresboden ab und schaute träge, was um ihn herum passierte. Seegraskino, nannte er das. Timo konnte nicht verstehen, warum seine Schwester ständig durch die Gegend heizte. Sophie Düsenschwanz, nannte er sie spöttisch. Und sie blubberte zurück. Du lahmer Gaul! Das war unter Seepferdchen ein ziemlich krasses Schimpfwort. Timo verzog sich dann beleidigt in die Seegraswiese. Normalerweise hatten sich Sophie und Timo aber gern. Zum Spaß ringelten sie ihre Schwänze ineinander und manchmal waren die so verknotet, dass Sophies beste Freundin Lucy helfen musste, sie zu entwirren. Lucy war viel ängstlicher als Sophie. Sie bewunderte ihre Freundin, weil sie sich so viel traute, zum Beispiel Seeigel ärgern. Dann brüllte Sophie einem Seeigel zu, »Dummes Stachelschwein, lass das Stacheln sein!« Bis jetzt hatte Sophie es geschafft, keinen einzigen Stachel abzukriegen. Lucy wollte gar nicht erst ausprobieren, ihm dumm zu kommen. Gerade hatte Sophie Unmengen von kleinen Krebsen, Wasserflöhen und Garnelen vertilgt. Sie fühlte sich angenehm satt, hatte aber keine Lust, ihre Zeit mit Verdauen zu verplempern. Lucy war heute mit einer anderen Freundin verabredet. Und ihre zweitbeste Freundin Mathilde war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich versuchte sie wieder einmal, sich in Quacks, der Qualle, zu spiegeln. Mathilde war nämlich verdammt eitel und probierte ständig neue Algenklamotten aus. Und Timo steckte bestimmt wieder in seinem Seegraskino. Um es klar zu sagen, Sophie langweilte sich. Eigentlich, dachte sie, wäre es toll, berühmt zu sein. Dann würde sie sich nie wieder langweilen. Die Seepferdchenmänner würden um sie herumschwänzeln. Ihre Frauen wären vielleicht neidisch, aber egal. Nur wie geht das? Berühmt werden. Sophie dachte an ihren Großvater Max. Der war richtig berühmt gewesen. Das hatten Sophies Eltern immer erzählt. Max hatte rote Windpockenpunkte wie Sophie. Und er war ein toller Schwimmer. Wenn die Seepferdchen um die Wette schwammen, gewann er fast immer. Er war ein richtiger Star. Max hatte eine ganz besondere Technik. Er konnte seine Rückenflosse ganz schnell hin und her schlagen. Das sah dann aus wie ein Propeller. So zischte er mit unglaublicher Geschwindigkeit durchs Wasser. Obwohl Max bei fast allen Rennen siegte, wurde er nicht hochschnauzig. Das war das Seepferdchenwort für hochnäsig. Sophie war, das wusste sie, keine begnadete Schwimmerin. Sie schwamm zwar gern, aber nicht besonders schnell. Also musste sie sich etwas anderes einfallen lassen, wenn sie berühmt werden wollte wie ihr Großvater Max. »Ich könnte ein Buch schreiben«, überlegte Sophie. »Ein richtig tolles Buch, das alle Seepferdchen im Mittelmeer lesen würden.« Ihre Schwanzspitze würde sie zum Schreiben nehmen, Tinte von ihrem alten Freund Kuno, dem Tintenfisch, bekommen. Sie könnte die Tinte in die grüne Flasche abfüllen, die schon länger auf dem Meeresgrund herumlag. Und ihre Geschichte würde sie auf Schilfblätter schreiben. Ideen? Die hatte sie. Hunderte, Tausende. Sie turnten in ihrem kleinen Schädel herum, machten Purzelbäume und Handstand. Die eine rief, nimm mich! Und die andere schrie lauter, nein, mich! Ein einziges Tohuwabohu. Manchmal war Sophie ganz wirr davon. Aber es gab ein Problem mit dem Buch. Wie sollte sie unter Wasser schreiben, ohne dass alles, was sie aufschrieb, zerlief? Die anderen Seepferdchen würden dann nur verwaschene Bilder sehen. Würde sie an Land wohnen, wäre das Buch ein guter Plan. Aber Sophie lebte nun mal im Meer. Vielleicht sollte ich Opernsängerin werden, dachte das Seepferdchen. Sie war zwar nicht groß und auch nicht so rund, wie Opernsängerinnen häufig sind, aber na und. Sie stellte sich vor, wie sie über einer Bühne aus Muschelschalen schwebte, in einem wunderschönen grünen Seegraskleid, um den Hals eine Korallenkette. Vor ihr ein großes Seepferdchenorchester. Einige fiedelten, andere trompeteten und eines haute auf die Pauke. Sophie öffnete ihr Maul, um fröhlich tralalala, tralalala zu schmettern. Aber leider kam da nur ein. Das klang gar nicht schön. Sie versuchte es noch einmal. Damit könnte sie nie berühmt werden. Sie würde sich blamieren. Das würde auch ihrem Großvater nicht gefallen. Plötzlich hatte sie eine Idee. Ich muss etwas erfinden, etwas ganz Besonderes, worauf alle Seepferdchen abfahren und wovon man noch in 100 Jahren spricht. Aber was könnte das sein? Sophie rollte ihren Schwanz auf, sodass er aussah wie eine Schnecke. Das tat sie immer, wenn sie angestrengt nachdachte. Und dann wusste sie, was sie machen wollte. Ich baue eine Wasserrutsche. Die geht von der Wasseroberfläche bis zum Meeresboden. Und alle Seepferdchen dürfen darauf rutschen. Hui! Seepferdchen amüsieren sich gern. Oft spielten sie Ringe holen. Mit ihren Schwänzen fischten sie Ringe vom Meeresboden auf, die sie vorher aus Seetang geflochten hatten. Oder sie spielten Tennis. Für das Netz stellten sie Seefedern in einer langen Reihe auf. Als Bälle nahmen sie Perlen, die sie auf dem Boden fanden, was leider nicht so häufig vorkam. Perlen sind selten und deshalb kostbar. Besonders blöd war, wenn wieder eine Perle irgendwo im Sand verschwand. Dann konnten sie erstmal nicht weitermachen. Manchmal kam die Qualle Quax vorbeigeschwommen und brachte ihnen eine Perle. Dafür wollte er unbedingt mitspielen. Was absolut nervig war. Die Seepferdchen schlugen die Bälle treffsicher mit ihren Schwänzen und da sie aufrecht schwimmen, hatten sie einen guten Überblick. Sie waren Vollprofis. Quax dagegen war weich und glibberig und hatte überhaupt keinen Überblick. Er wedelte wild mit seinen Fangarmen herum und traf keinen einzigen Ball. Eine Wasserrutsche? Die hätte mein Großvater bestimmt auch gern ausprobiert, dachte Sophie. Er ist ja sowieso immer durchs Wasser gezischt. Und dieser Gedanke war wie ein Feuerwerk in ihrem Kopf, mit lauter schönen, bunten Raketen. Den ganzen Tag lang dachte sie über die Rutsche nach. Vor Aufregung konnte sie abends nicht einschlafen. Ihre Rückenflosse drehte sich wie ein kleiner Propeller. Sie stellte sich vor, wie sie und die anderen Seepferdchen durchs Wasser zischen würden. Einen Namen musste die Rutsche natürlich auch haben. Na klar, Sophies Seeflitze. Am nächsten Morgen machte sich Sophie an die Arbeit. Die Bahn musste schön lang sein, mit vielen scharfen Kurven. Sophie brauchte ein großes Stück Holz, an dem sie die Rutsche oben befestigen konnte. Sie wusste, wo sie es finden würde. Ein Holzstück trieb schon länger zwischen Felsen in der Ufernähe herum. Das könnte sie nehmen. Aber woraus sollte sie die Rutsche bauen? Sie sammelte einen großen Haufen Algen und versuchte, sie ineinander zu drehen. Kein Problem. Sie knüpfte einen Algenteppich nach dem anderen. Es flutschte nur so. Sophie bekam vor Freude einen roten Kopf. Schließlich verknotete sie die Teppiche miteinander. Abends, als das Meer schon tief dunkelblau war, hatte sie eine riesige Bahn gebaut. In ihrer Bauwut hatte sie ganz vergessen zu essen, was selten vorkam. Sie versteckte die Rutsche ganz unten in einem Korallenriff und fraß eine fette Portion Krebse. Morgen würde sie das Turboteil an dem Holzstück befestigen. Kurz nach Sonnenaufgang räkelte sich Sophie einen Moment lang. Dann war sie plötzlich hellwach. Die Rutsche. Schnell schlürfte sie ein kleines Larvenfrühstück, dann schwamm sie zu dem Korallenriff. Super! Die Bahn war noch da und an keiner Stelle gerissen. Sie band das eine Ende an einer Koralle fest. Danach zerrte sie an dem Algenungetüm und versuchte, es am anderen Ende nach oben zu ziehen. Schlick! Fluchte sie. Das bedeutet bei den Seepferdchen so viel wie Mist. Die Bahn war zu schwer. Allein schaffte sie es nicht. Sophie mochte es gar nicht, andere um Hilfe zu bitten. Bislang hatte sie fast alles allein hinbekommen. Sie hatte zum Beispiel für ihre Familie ein Trampolin aus Schwämmen gebaut. Alle sprangen so lange, bis ihnen schwindlig war. Aber das Trampolin stand auf dem Meeresboden und musste nicht nach oben gezerrt werden. Sophie schwamm bei Timo vorbei und erzählte ihm von ihrem Plan. Natürlich hätte sie ihm lieber die fertige Bahn präsentiert, aber sie hatte keine Wahl. Timo gähnte. Er war ziemlich müde und hatte überhaupt keine Lust, am frühen Morgen an einem Algenmonster herumzuzerren. »Mal wieder eine dieser verrückten Sophie-Ideen«, dachte er. Aber seine Schwester bat und bettelte und rieb ihre Schnauze sanft an seiner, ihre sicherste Einschleimmethode. »Also gut«, stöhnte er. Gemeinsam schwammen sie zu der Rutsche und umklammerten sie mit ihren Schwänzen. Sie zogen und ächzten und zogen und stöhnten. Erst bewegte sich gar nichts. Aber dann schwebte die Bahn ganz sachte an die Wasseroberfläche. Sophie pustete. »Geschafft!« Mit langen Seegrasblättern band sie die Rutsche an dem Holzstück fest. »Und jetzt noch ein paar Plastiktüten auf die Bahn«, rief Timo. »Dann rutscht es besser!« Ein paar Stücke von zerfetzten Tüten schwammen immer auf der Wasseroberfläche, zumindest in Strandnähe. Die nahmen sie und polsterten die ganze Bahn aus. Jetzt war sie endgültig fertig. »Du bist die Erste«, sagte Timo. »Du musst die Testsause machen.« »Klar«, meinte Sophie. Aber ein bisschen Schiss hatte sie schon, als sie nach unten schaute. »Und los«, brüllte Timo und gab ihr Anschwung. Sophie sauste los, erst etwas steif, dann wurde sie immer mutiger und legte sich in die Kurven. Plötzlich aber machte es und Sophie plumpste abwärts. Das ging ganz schnell. Was war das? Mit ihrem Schwanz schlug sie auf dem Meeresboden auf. Das tat fies weh und überkugelte sich noch ein paar Male. Timo kam angeschossen, so schnell wie er sonst nie schwamm.
»Alles okay? Naja, mein Schwanz ist verstaucht. Sonst ist alles gut.«
»Die Bahn ist an einer Stelle gerissen. Ich hab schon das Loch gefunden. Du bist da einfach durchgerutscht.«
»Ach, Schlick«,
sagte Sophie. Gemeinsam reparierten sie die kaputte Stelle und kontrollierten alles noch einmal.
»Jetzt hält sie 100 Jahre«, meinte Sophie. »Bis zu dem hat es übrigens höllischen Spaß gemacht.«
Timo nickte und machte selbst noch schnell eine Probefahrt. Als er unten war, wackelte er vor Vergnügen mit dem Kopf.
»Cooler Fetzenfisch«,
das sagte er immer, wenn er etwas super fand.
»Und jetzt können wir alle Seepferdchen einladen.«
Das taten sie. Zum rauschenden Wasserrutschenfest. Das Meer war am nächsten Morgen wunderschön blau und grün, erhellt von dicken Sonnenstrahlen. Ein perfekter Tag. Die Seepferdchenfahne wurde gehisst, sie war bunt und hatte die Form eines Seepferdchenschwanzes. Alle waren gekommen, natürlich auch Lucy und Mathilde und sogar die Eltern von Sophie und Timo, die in einem schönen Korallenriff wohnten. Sie waren schon etwas älter und schwammen ungern längere Strecken, aber das Fest wollten sie sich nicht entgehen lassen. Auch Kuno, der Tintenfisch, war gekommen. Er wolle aber nur zuschauen, meinte er. Zum Rutschen habe er
zu viele Arme.
Die Qualle Quax war ebenfalls da. Er hatte 3 Perlen mitgebracht. Das war sehr großzügig von ihm, fand Sophie.
»Du darfst anfangen«, sagte Sophie.
Und jetzt fand Quax, dass Sophie großzügig war. Er konnte ja nicht wissen, dass ihr Schwanz immer noch wehtat und sie deshalb erst mal abwarten wollte. Quax war sozusagen die Versuchsqualle. Und wenn er einbrechen würde, würde er sich nicht wehtun. Dazu war er viel zu glibberig. Quax brachte sich in Stellung. Anders als beim Tennis war er jetzt völlig cool. Dann sauste er abwärts, ein Unterwasserblitz. Kuno wedelte vor Begeisterung mit seinen Fangarmen und die Seepferdchen mit ihren Flossen. Das sah nach echtem Spaß aus. Jetzt waren die Seepferdchen an der Reihe. Sie quengelten und drängelten, jeder wollte der Nächste und der Übernächste sein. Manchmal rutschten mehrere gleichzeitig, dann verhedderten sie sich ineinander und es gab ein riesiges Seepferdchenknäuel. Lucy wartete ab, bis das Knäuel entwirrt war. Dann rutschte sie vorsichtig los und kam wohlbehalten und zufrieden unten an. Sie war stolz auf ihre Freundin und umschwänzelte sie. Auch Mathilde gratulierte. Dann wollte sie wissen, wie sie ausgesehen hatte, als sie in ihrem neuen Algenmantel abwärts gesaust war.
»Du bist das eitelste Seepferdchen, das ich je gesehen habe«, sagte Sophie grinsend.
Und jetzt endlich ging auch Sophie an den Start. Es machte ihr so viel Spaß, dass sie vor lauter Freude zu singen anfing. Jetzt fand sie ihren Gesang gar nicht mehr so hässlich. Nicht bühnenreif, klar, aber auch nicht so übel. Irgendwann waren alle erschöpft. Außerdem hatten sie einen riesigen Haihunger. Gierig fielen sie über das Festessen her. Es gab Larvenpastete mit Krebssoße, Würmer-Ragout auf einem Algenbett und zum Nachtisch fetten Garnelenkuchen. Dazu tranken sie Wasserflohbrause. Als sich die Seepferdchen gestärkt hatten, tanzten sie auf dem Meeresboden. Die Tanzfläche war mit kleinen Schwämmen geschmückt, die aussahen wie Lampions. Sie tanzten und tanzten, stundenlang. Lange nach Mitternacht taten den Seepferdchen schließlich die Flossen weh. Eines nach dem anderen räumte die Tanzfläche, dann formierten sie sich zu einem riesigen Schwarm. Ab nach Hause.
Komm schon!
Timo zupfte seine Schwester an der Rückenflosse und gemeinsam schwammen sie am Ende des Schwarms. Auf dem Weg druckste Sophie herum.
Was ist denn?
Fragte ihr Bruder.
Sag mal, Timo, bin ich jetzt eigentlich berühmt? So wie Großvater Max?
Weiß ich doch nicht. Auf jeden Fall freuen sich alle, dass du ihnen die Rutsche gebaut hast.
Schon klar,
antwortete Sophie. Aber Timo kannte seine Schwester und merkte, dass sie nicht ganz zufrieden war. Sie schwamm jetzt so langsam wie eine Seepferdchen-Omi. Als sie bei ihrer Seegraswiese angekommen waren, hängte sich Timo gleich in ein paar dicke Gräser ein. Schläfrig sagte er,
»Gute Nacht, Sophie Düsenschwanz, Wasserrutschenkönigin. Das war ein toller Tag.
Gute Nacht, alter Gaul«,
sagte Sophie leise. Eigentlich wollte sie noch ein bisschen nachdenken, aber die Augen fielen ihr zu. Sie war jetzt so müde wie Lilli, die Flunder. Die sagte immer, sie sei leider furchtbar platt und habe deshalb keine Kraft in den Flossen. Sophie hielt das für eine Ausrede. Lilli war einfach nur träge, schlimmer noch als Timo. Jetzt aber fühlte sich Sophie so platt wie Lilli und schlief bis zum nächsten Morgen so tief wie ein Stein auf dem Meeresgrund. Irgendetwas rieb an ihrer Schnauze. Es fühlte sich schön weich an. Sophie blinzelte. Timos Schnauze. Er war ausnahmsweise vor ihr wach.
»Was ist?«
fragte Sophie.
»Eine Überraschung für dich. Draußen, vor der Wiese.«
Sofort schwamm Sophie aus dem Seegras heraus. Timo folgte ihr. Sophies Schwanz zuckte. Vor ihr auf einem Sockel stand eine wunderschöne Statue, aus Kieseln und Algen gebaut. Und die Statue? Das war sie, Sophie, die hier ihrem Großvater verdammt ähnlich sah, glaubte zumindest Sophie. Die Statue war ein bisschen schief geraten, wie der schiefe Turm von Pisa, aber wenn Sophie den Kopf neigte, war sie gerade. Drumherum wuselten die Seepferdchen, die gestern über die Rutsche gesaust waren.
»Ein Geschenk von uns, zum Dank für die Rennbahn«,
sagte Lucy.
»Dann wissen unsere Kinder und Enkel, wer das gebaut hat.«
»Oh, danke«,
sagte Sophie gerührt.
»Ich fühle mich geehrt.«
Diesmal war es eine Freudenträne, die sie verdrückte. Aber unter Wasser sah die glücklicherweise keiner.